Einen schönen guten Abend hier aus dem Enlighten Next Center in Frankfurt. Mein Name ist Tom Steininger.
Schönen guten Abend, mein Name ist Katrin Karnett. Und ich hoffe, wir haben heute, wir haben unsere Gastsprecherin hier jetzt am Telefon zugeschaltet, Dorothea.
Dorothea? Ja?
Hallo Dorothea.
Hallo Tom.
Hat technisch ein paar Minuten länger gedauert, als wir gedacht haben.
Und ja.
Jetzt dürfte alles funktionieren. Wir freuen uns sehr, Dorothea, dich hier heute als Gast in unserem Evolution Call zu haben. Dorothea Walter ist eine, wenn ich das richtig habe, du bist eine Entwicklungspsychologin.
Ja.
Prozessorientierte Psychologin, das ist der richtige Ausdruck. Und du hast eine eigene Praxis in Stuttgart.
Ja.
Und du arbeitest einerseits in dieser therapeutischen Praxis, aber andererseits arbeitest du auch als Künstlerin.
Ja.
Genau.
So ist es.
Bevor, ich habe noch eine kurze, entschuldigt bitte durch die technische Panne, dass wir ein paar Minuten später waren. Ich möchte noch kurz, bevor wir jetzt weiter Dorothea vorstellen und hier in das Thema gehen, eine praktische Mitteilung machen. Alle diejenigen, die jetzt übers Telefon eingeschaltet sind, wenn ihr bitte die Stern-Taste und die 6-Taste drücken könnt, dann hören wir die Nebengeräusche von eurer Leitung nicht und wir haben eine klare Leitung mit der Dorothea hier und es ist für alle Zuhörer besser, wenn ihr nachher in das Gespräch reinkommt, könnt ihr wieder mit uns euch wieder freischalten. So, danke. So, hallo Dorothea.
Ja, hallo Katrin. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich sag noch zwei, drei Worte zu dir. Ich habe dich ja kennengelernt auf der integralen Tagung vor anderthalb Jahren und später dich eben in verschiedenen Bereichen kennengelernt. Wie Tom schon sagte, du bist prozessorientierte Psychologin, Therapeutin, aber eben auch Künstlerin, Sprachgestalterin und hast einen sehr komplexen Hintergrund. Hast dich mit Entwicklungsprozessen, Entwicklungswissenschaften, Methoden auseinandergesetzt, aber eben auch mit spirituellen Richtungen. Du bist auch Anthroposophin und hast
ja
auch zumindest anthroposophisch informiert, wenn
ja.
Du so.
Ja, ich bin anthroposophisch gebildet, ja.
Gebildet, ja, genau. Gut. Und dann später eben auch über Ken Wilber zu dem integralen Modell gekommen. Und als wir uns kennengelernt haben, bist du dann auch in Berührung mit Andrew Cohen und Evolutionary Enlightenment gekommen.
Ja.
Und so kam eben auch die Entwicklung zustande, dass wir in den Kontakt gekommen sind, uns immer wieder auch über Bewusstseinsentwicklung unterhalten haben. Und ich freue mich eben sehr heute, dass wir mit dir in den Dialog darüber kommen können, was ist höhere Bewusstseinsentwicklung, was verstehen wir darunter, was sind deine Erfahrungen dazu?
Ja, und wir haben ja in dem Vorgespräch, das wir mit Dorothea vor ein paar Minuten gehabt haben, auch kurz darüber gesprochen, dass wir in den letzten Evolution Call letzte Woche auch sehr stark eingegangen sind auf unser Projekt von Enlighten Next, dass wir mit unserem Discovery Cycle wirklich auch das, was höheres Bewusstsein ist, nicht nur als subjektive Wahrnehmung, sondern als objektiv darstellbare Realität zeigen wollen. Das heißt, wir haben hier wirklich auch einen wissenschaftlichen Anspruch und wir haben in der letzten Woche tief, glaube ich, reingegangen, wie wir uns das vorstellen und von welchem Hintergrund wir das andenken und mit welchen Wissenschaftlern wir hier zusammenarbeiten und was wir uns davon versprechen. Und was wir gerne heute mit Dorothea mit dir sprechen wollen, ist einfach so die Frage höhere Bewusstseinsentwicklung. Damit können natürlich verschiedene Dimensionen angesprochen werden. Das kann einerseits etwas sehr persönlich Individuelles sein. Es kann auch andererseits etwas sein, das wirklich sehr allgemein menschlich ist, sehr auf unser menschliches Bewusstsein als Ganzes ausgerichtet ist. Und du hast eine spezifische Arbeit, wo du von deinen eigenen Ansätzen her, würde ich mal so formulieren, ein Interesse entwickelt hast, höheres Bewusstsein zu fördern, zu entwickeln. Aber vielleicht ist es auch besser, wenn du das einfach direkt selber erklärst, wie hier dein Ansatz ist und was du hier in deiner Arbeit machen möchtest.
Ja, komplexe Fragestellung, das ist ja wohl klar.
Ja.
Aber ich finde es auf alle Fälle spannend. Und als Psychologin oder Psychotherapeutin muss ich ja Interesse daran haben, höhere Bewusstseins, also an höherem Bewusstsein zu arbeiten. Jetzt möchte ich mal vorneweg sagen, man kann natürlich so anfangen und sagen, Geist ist überall, es gibt nur 100% Geist und es gibt nicht dort oder da weniger Geist als dort oder da. Und Geist ist überall. Na, das wäre jetzt sehr schlicht gesagt die Lehre der non-dualen Tradition des Advaita Vedanta. Mhm. Und das ist auch mein Hintergrund. Ich kann aber unmöglich die unglaubliche Vielfalt von Menschen und ihre Zustände und die Vielfalt ihrer verschiedenen Bewusstseinsebenen unberücksichtigt lassen und sagen, ja, es ist einfach nur überall Geist und insofern brauchst du dir keine Sorgen machen, es wird schon alles in Ordnung kommen. So geht's eben nicht, das ist nicht realistisch. Und insofern habe ich das ein bisschen so gestaltet, dass ich schon sehr früh begonnen habe, das Thema Dualität aufzubringen und deutlich zu machen, dass wir, solange wir in der Dualität befangen sind, eben unmöglich an unserer Integration von Schattenaspekten, von Leid, das wir mit uns tragen, arbeiten können, beziehungsweise dieses Leid oder diesen Schatten integrieren können, wenn wir uns in der dualen Sichtweise aufhalten. Das ist also ein bisschen ganz grob gesagt eine Art Überbau über meine Arbeit. Mhm. Und aber jetzt dazu, dass ich ja eben ganz viele verschiedene Menschen vor mir hatte und habe und dann eben lernen musste, dass es darum geht, die Grenzen dieser Menschen, in denen sie sind, oder man kann es auch Abspaltungen nennen, ich nenne es lieber mal Grenzen, Grenzen, die sie umgeben, Konflikte, die sie haben, die sie dann in einer Art künstlichen Identität sein lassen. Dass also diese Grenzen ich berücksichtigen muss und meine Arbeit erst einmal so aussieht, dass ich eine Erweiterung dieser Grenzen, an dieser Erweiterung von Grenzen arbeiten muss. Und da beginnt für mich schon, und das ist natürlich schlicht und früh angesiedelt, aber doch schon auch eine Art Erweiterung des Bewusstseins. Denn je mehr ich von meinen Grenzen durchschaue und kennenlerne und sie dann eben auch in der Arbeit bearbeiten kann, umso eher kann ich sie lassen oder mindestens erweitern. Also insofern ist die stetige Erweiterung von Grenzen auch eine stetige Erweiterung von Bewusstsein.
Könnte man das, wenn ich so nachfragen darf, auch so formulieren, dass hier einfach eine weitere Perspektive eingenommen wird, eine größere Perspektive, weil diese Abgrenzungen, die du hier beschreibst, könnte man natürlich auch so sehen, dass sie eigentlich die Perspektive dessen, was es heißt, lebendig zu sein, was es heißt, Mensch zu sein, was überhaupt Leben, die Welt ist, dass diese Perspektive beschränkt wird auf eine kleine Perspektive und dass ein höheres Bewusstsein, ein weiteres Bewusstsein einfach auch die Fähigkeit ist, eine weitere Perspektive oder auch eine größere Zahl an Perspektiven einzunehmen, um hier einfach eine Sichtweise zu entwickeln, die nicht auf etwas Kleines beschränkt bleibt.
Unbedingt, ganz genauso wie du sagst. Es geht eigentlich darum, aus dieser Zusammenziehung immer wieder in die Weite zu kommen. Und es ist natürlich Zusammenziehung, wenn ich an Überzeugungen hänge, die mich entweder selbst kritisieren und mich klein werden lassen, oder es ist Zusammenziehung, wenn ich Ängste habe. Und wenn ich das eben aus der Zusammenziehung in die Weite führe, dann ist das natürlich so, wie du sagst, dass es viel mehr Perspektiven zulässt. Aber überhaupt das Kennenlernen von Perspektiven, das erlöst ja schon ein bisschen, das befreit mich ja schon ein bisschen.
Ich glaube, da hast du einen ganz spannenden Punkt angesprochen, dass dieses Loslösen von Perspektiven, also dass ich von meiner eigenen Perspektive mal ab kann.
Ja.
dass das schon eine Bewusstseinsentwicklung ist.
Absolut.
Weil viel, auch um Bewusstseinsentwicklung einfach zu demystifizieren, ja? Weil ja. Man kann das so schnell auch irgendwie in so eine mystische Wolke hüllen. Und wenn man das mal versucht, ein bisschen aus dieser mystischen Wolke rauszuholen, ist es schlicht und einfach die Fähigkeit, aus einer engen Perspektive auszubrechen und mehr Perspektiven zuzulassen.
Ja. Also Ken Wilber sagt dazu zum Beispiel, dass Perspektivenwechsel überhaupt die Voraussetzung ist, um wirkliches Mitgefühl zu entwickeln. Das hat mich eines Tages wirklich tief getroffen, also tief erschüttert, so. Als ich das gelesen habe. Perspektivenwechsel bedeutet, ist die Voraussetzung, um überhaupt wirkliche Anteilnahme zu entwickeln. Ist das nicht erschütternd?
Absolut. Weil es auch sehr das hinterfragt, was wir normalerweise unter Anteilnahme verstehen.
Ja.
Und den Punkt, den du machst, ist eigentlich ein sehr subtiler, ein sehr feiner Punkt, ja. Weil jeder. Ich denke mal, jeder von uns hier an diesem Gespräch, von den drei, die wir jetzt versprechen und von allen, die nachher sich noch beteiligen werden, wird einen direkten Bezug haben zu dem Wort Mitgefühl. Mhm. Aber dieses Mitgefühl hat oft einen ganz klaren Ausgangspunkt, nämlich meine Identität und was ich fühle. Mhm. Aber so wie du Mitgefühl ansprichst, ist es genau davon einmal ablassen zu können, und eine andere Perspektive, zum Beispiel die Perspektive des Gegenüber einnehmen zu können.
Ja.
Und diesen Unterschied, der ist nicht ganz leicht sichtbar, aber er ist fundamental. Und zu sehen, dass es wirklich ein höheres Bewusstsein ist, wenn ich nicht alles aus meiner persönlich begrenzten Perspektive sehe, und dann ist es gar nicht so wichtig zu sagen, welche Perspektive das ist. Das Wichtige ist, dass sie begrenzt ist.
Ja, ganz genau. Also das ist ganz entscheidend und diese Möglichkeit, die Perspektive des anderen einzunehmen, das ist eine Methode in der prozessorientierten Psychologie nach Arnold Mindell. Vielleicht kann ich das an der Stelle mal einführen, damit auch noch deutlich wird, womit ich so arbeite. Das ist ein ganz schönes Instrumentarium und zu diesem Instrumentarium gehört eben auch die Rolle des anderen oder der anderen einzunehmen. Das heißt noch nicht unbedingt wirklich, dass es gelingt, den Perspektivenwechsel tief innerlich vorzunehmen, aber es ist eine Methode, die wenigstens in der Psychologie mindestens eine Weile relativ einsam dastand. Und es geht so weit, dass man in der prozessorientierten Psychologie so eine Art, man nennt es im Weltkanal arbeiten. Das heißt also, man begibt sich aus seiner individuellen Befindlichkeit heraus und sieht also nicht nur, dass ich das alleine erleide, sondern man fragt sich auch, ja, wo ist denn zum Beispiel der Terrorist in mir? Und das sind natürlich dann gewagte Perspektivenwechsel, aber wenn wir das in Gruppenprozessen gemacht haben, hat das doch ungeheure interessante Erfahrungen mit sich gebracht. Man fühlte sich auch weiter anschließend, also geweitet. Und insofern ist diese Methode, die ich da anwende, eine ganz schöne Methode, möchte aber jetzt, wenn es dir recht ist oder wenn es euch recht ist, Katrin und Tom, da einen Link machen, nämlich zu dem, dass ich immer auch die Begrenzung von verschiedensten Therapiemethoden untersucht habe. Also es hört sich jetzt so großartig an. Es ist bei mir immer eine Erfahrung im Tun auch, diese Untersuchung. Und da habe ich dann eben festgestellt, dass beispielsweise die prozessorientierte Psychologie, die als innerstes Konzept hat, die sogenannte tiefe Demokratie, womit gemeint ist, dass jede Stimme im einzelnen Menschen, aber auch in einer Gemeinschaft und Gesellschaft gehört werden soll, Gehör finden soll. Und das ist einerseits was Schönes, das ist eine Erweiterung. Das ist aber auch, wenn man jetzt Wilber und die Spiral Dynamic Methode nimmt, ist das sehr grün. Und dieses Grün hat ganze prozessorientierte Psychologie auch einen Schatten erschaffen. Und der sieht einfach so aus, dass es leicht möglich ist, jetzt ohne meine Fraktion hier schlecht zu machen, aber dass es leicht möglich ist, dass sehr viel Narzissmus entsteht, denn wenn ich eben alles als meinen Prozess bezeichne und sage, also auch meine schlechte Laune, die ich gerade habe, einfach nur eine schlechte Laune und schlechte Angewohnheit, das ist eben auch der Prozess, dann führt das eben in das, was ich persönlich Narzissmus nenne. Und das wäre vielleicht auch noch ein Feld, wo wir uns drüber austauschen können, nämlich die Begrenzungen von Therapiemethoden und wo sie eben auch ungewollt vielleicht dann in was führen, was man eigentlich überwinden möchte.
Nee, ich finde das ganz spannend auf den Punkt gebracht, weil es auch direkt an dem Gespräch anschließt, das wir jetzt gerade geführt haben. Mhm. Weil wir haben jetzt so diese Linie gezogen, wie mehrere Perspektiven einnehmen eine Form der Bewusstseinserweiterung ist.
Ja.
Und das stimmt natürlich, aber, und das hast du jetzt meines Erachtens schon implizit mitgesagt, da liegt auch eine Begrenzung drinnen.
Ja.
Nämlich, dass ich die Einheit der verschiedenen Perspektiven auseinanderfallen lasse. Und dieses einfach, alle Perspektiven stehen nur für sich und sind nur für sich allein berechtigt, kreiert einen großen Schatten, nämlich der Schatten, wenn alles irgendwie gleichberechtigt ist, dann ist eigentlich das einzig Interessante für mich ich.
Ja.
Das ist, einerseits kommt es so schön demokratisch und vielfältig daher und tolerant, ja. Und das ist es ja auch, ja. Da ist wirklich eine Bewusstseinsentwicklung drinnen, aber mit drinnen, und das meines Erachtens zeigt sich auch in der Bewusstseinsentwicklung der letzten Jahrzehnte, ist eben diese andere Seite, wenn es keinen Zusammenhalt gibt, keinen Zusammenhang gibt, dann bleibt als einziges Kriterium der Einzelne, sprich ich, übrig, und dann gibt es nichts Wichtigeres als mich. Und das ist das, was Ken Wilber und Spiral Dynamics auch ansprechen, dass die integrale Perspektive ja nicht zufällig integrale Perspektive heißt, weil sie wieder versucht zu integrieren. Nicht die Multiperspektivität aufzulösen, aber eine Integration von Multiperspektivität in etwas zu finden, in dem diese Perspektiven auftreten. Und zu sehen, dass hier Bewusstseinsentwicklung auch weitergeht, eben genau deswegen, weil sich Schattenseiten zeigen, mit denen wir dann umgehen müssen. Sowohl persönlich, individuell, als auch kulturell gemeinsam.
Ich finde das ganz spannend, worüber ihr jetzt gerade gesprochen habt, dass eben auch, wie du eben sagst, Bewusstseinsentwicklung weitergeht. Und der jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. weil diese Spannung, die ihr angesprochen habt, dass es dann wirklich nur noch um das Ich geht und wir darüber reden, höhere Bewusstseinsentwicklung. Und in einem Vorgespräch hatten wir auch darüber gesprochen, dass dieses Ich aber auch der oder diejenige ist, die Bewusstseinsentwicklung allein wahrnehmen kann. Und hier die wirklich wir an einem Punkt in der Zeit stehen, wo wir das erkennen müssen, wie neu das überhaupt im Bewusstsein selbst ist. Denn wir reden ja hier nicht, jetzt in diesem Kontext reden wir ja über die Entwicklung von Bewusstsein selbst. Und Bewusstsein wird wahrgenommen durch das Individuum. Aber es geht nicht um das Individuum.
Ja.
Ich denke, das ist sowas, was du jetzt auch angesprochen hast, wo du siehst, so mit der Demokratie und der, man kann alles in seinen Erfahrungen zulassen, der Fokus ist einfach noch nicht da zu sehen, was, in welchem größeren Kontext diese Entwicklung denn passiert.
Ja, ganz genau. Tom hat es ja den Zusammenhang genannt und ich würde es einfach den Geist auch nennen wollen. Und das sollte im Hintergrund sein, wenn es nicht anzusprechen geht, weil das eben nicht immer geht, dann ist es hilfreich, wenn es eben im Hintergrund der therapeutischen Arbeit steht. Also so haben sich dann ja auch die transpersonalen Therapiemethoden verstanden in den, weiß ich, glaube ich, 80er Jahren, 70er, 80er Jahren. Und jetzt heute sind wir wieder eher da ein bisschen auf dem Rückweg, aber das wäre eigentlich hilfreich, eben wenn der Therapeut oder die Therapeutin im Hintergrund diesen Gesamtzusammenhang, diesen geistigen Gesamtzusammenhang irgendwo im Konzept hat, möchte ich mal sagen. Aber dennoch bleibt dann die Arbeit zu tun. Denn es ist zum Beispiel so, dass es Menschen gibt, mit denen kannst du nicht einfach du kannst nicht die non-duale Tradition beziehungsweise die formlose Meditation machen und sagen, so, jetzt weite dein Bewusstsein, lass alles los und lass alle Grenzen los. Das ist dann zum Beispiel ein ganz bedrohlicher Zustand für manche Menschen. Das geht eben nicht. Und deswegen möchte ich gerne, wenn es recht ist, auf einen weiteren Schwerpunkt kommen, der mir immer zu kurz kommt. In so mancher Debatte, nicht jetzt bei euch, das wüsste ich jetzt nicht, aber wann immer ich sonst irgendwo in Gesprächen bin. Mhm. Und zwar ist das der Körper. Das ist ja ein Feld, das da so viele Missverständnisse aufrufen kann. Aber ich will versuchen, kurz zu fassen. Es gibt, das wird Tom wunderbar ausführen können, eine unglaubliche Spaltung von Körper und Geist oder Körper, Seele, Geist. Und die findet schon lange statt, die findet kontinuierlich statt und es gab in den Weltreligionen immer wieder oder im Christentum zum Beispiel auch Konzile, wo man eindeutig dann die Seele abgeschafft hat oder korrigier mich Tom, wenn da was nicht stimmt. Jedenfalls, der Körper ist ein merkwürdiges Feld, ein merkwürdiger Gegenstand von unglaublichem Streit und Auseinandersetzung. Aber es geht darum, und das ging mir immer darum in meiner Arbeit, und das hat eigentlich auch immer deswegen gut funktioniert, weil es wahr ist, nämlich, dass es um diese Aufhebung der Spaltung von Ich und Körper und Welt geht. Dass es, wie Ken Wilber sagt, um einen Zustand reifer Integration von Geist und Körper geht. Und wo es um eine Einheit von Gefühl und Verstand geht und von Vitalität. Und das ist etwas, da weiß ich gar nicht, wie wir da jetzt überhaupt durchkommen sollen. Jedenfalls will ich es mindestens ansprechen, dass ob Perspektivenwechsel oder aufkeimender Narzissmus oder größer werdender Narzissmus oder der fehlende Gesamtzusammenhang, das lässt sich alles nur bändigen und zähmen, meiner Ansicht nach, wenn man eine sinnvolle Arbeit macht, die immerfort die Verbindung von Gefühl und Verstand, von Geist und Körper aufruft. Das ist verstummt, Entschuldigung.
Da sprichst du eine ziemlich große Herausforderung natürlich an, weil letztendlich, wenn ich jetzt einfach so als Philosoph auch antworten darf, oder darauf eingehen darf, ist das natürlich eine Grundfrage des Menschseins. Diese Spaltung von Körper und Geist. Und wenn wir unsere menschliche Geschichte anschauen, ist es ja die Entwicklung des Geistes aus dem Körper heraus. Und wir haben angefangen, unser Menschsein da zu sein, oder bevor wir noch Menschen waren, waren wir schon verkörpert. Und haben daraus etwas entwickelt, was unsere Geisthaftigkeit ist. Und viel dessen, was das Christentum entwickelt hat, oder diese Ablehnung des Christentums der Körperlichkeit, die meines Erachtens zu Recht heute als problematisch gesehen wird, hat natürlich auch was damit zu tun, dass sich der Geist überhaupt zuerst einmal gegenüber dem Körper emanzipieren musste. Dass wir hier eine, um es auch Christi zu sagen, eine Vergeistigung brauchten, die nicht rein körperliches Verhalten der Welt gegenüber ist, sondern eben diese geistige Dimension wirklich sich aneignet.
Ja.
Aber die Frage, wie können wir das integrieren, ist genau die Frage, die sich jetzt, wo auch diese Bewusstseinserweiterungen in der Geschichte schon passiert sind, die eine riesige Herausforderung ist und die meines Erachtens ja auch die Herausforderung ist, die Grundlage der Postmoderne ist. Mhm. Weil, um es wieder philosophisch zu sagen, mit einem sehr berühmten deutschen Philosophen, die Erkenntnis, dass wir uns in der Vergeistigung auch teilweise vollkommen verstiegen haben, ist die Grunderkenntnis von Nietzsche.
Ja.
Nietzsche war derjenige, der im Nachlauf der Erkenntnis der Evolution und Darwin, also Nietzsche, der sehr stark auf Darwin reagiert, gesagt hat, all diese metaphysischen Verstiegenheiten der abendländischen Philosophie, das sind alles reine Kopfgeburten. Wir sind ja wirklich auch inkarnierte Wesen. Mhm. Und die Frage, wie Bewusstseinsentwicklung einfach eine Bewusstseinsentwicklung ist, die den ganzen Menschen anspricht und vom ganzen Menschen ausgeht. Also auch von der Tatsache, dass wir inkarniert, also in Fleisch sind. Das ist ja die lateinische Form von inkarniert heißt ja im Fleisch sein.
Genau.
Ist eine riesige Herausforderung, weil es natürlich gleichzeitig nicht bedeuten kann, den Geist liegen zu lassen.
Absolut nicht, dann ist ja keine Integration in Sicht.
Genau.
Und ich kann da nur auf Ken Wilber nochmal hinweisen und auf sein Buch Wege zum Selbst, das mir ein bisschen vernachlässigt wird, wie mir scheint. Man lese es und man kann wirklich sehen, wie man vom Alleinheitsbewusstsein herausgetreten ist und immer mehr Grenzen entwickelt hat. Und er führt es dann eben wieder am Schluss aus den Grenzen heraus in die Weite des Alleinheitsbewusstseins. Aber man hat eine exquisite Darstellung von der Entstehung von Grenzen und man kommt dann zu einem Gebiet, das nennt sich der Kentaur oder Centaur, eine griechische, also aus der griechischen Mythologie, eine Mensch- und Tiergestalt gleichzeitig, die immer diesen Zusammenhang symbolisiert hat von Einheit, Gefühl, von Einheit von Gefühl und Verstand und von vitaler Lebenskraft. Und auf dieser Kentaurenebene findet meine Arbeit in allererster Linie statt. Und ich habe viel später erst herausgefunden, dass das die Ebene ist, die vor den transpersonalen Streifen sozusagen ist. Also das heißt, dass es immer so leise schon angeklungen hat, aha, da geht es jetzt eigentlich zu transpersonalen Ebenen weiter. Und also diese, was du als Herausforderung benennst, das ist auch eine, aber das ist eben auch mein Anspruch an einen guten Gang, eine Arbeit am Ego und Schatten, an der Erweiterung, an der Auflösung von Grenzen, um eben zum höheren Bewusstsein zu kommen. Und da plädiere ich immer für die Arbeit mit dem Körper, aber jetzt nicht, man macht jetzt da mal Tai Chi und dort macht man dann Yoga und dann macht man sonst noch was, sondern es muss immer wieder eine Integration von allen Ebenen in mir, also Kopf, Gefühl und Körper stattfinden. Und dann kann die Arbeit am Ego wirklich ein Sprungbrett zum höheren Bewusstsein sein. Darauf lege ich so viel Wert, dass man das nicht geringschätzt. Und es ist auch dann ein sicherer Boden für höheres Bewusstsein. Denn was nützen mir die Zustände, in die ich kommen kann, wenn ich im Alltag also unfähig bin zu leben oder auch überhaupt gar kein soziales Wesen mehr bin?
Genau.
Du hast es vorhin auch in einem anderen Zusammenhang gesagt, und wir müssen die Arbeit wirklich tun.
Ja, da könnten wir jetzt mal zu Andrew kommen.
Okay.
Aber ich wollte dir nicht die Rede nehmen.
Nee, geh ruhig weiter, also weil ich denke, es ist einfach wirklich sehr spannend, auch allein diese Entwicklung zu hören, die du darstellst auch hier, weil einfach in dem Moment, wo du jetzt auch über die Integration von Geist und Körper gesprochen hast, und du hast es selbst auch gesagt, was das für eine hohe Herausforderung von, und ich glaube, das ist dieser Übergang, den du auch machst zu Andrew Cohen, was das für eine Absicht und Intention braucht.
Ja. Ja, also mir gefällt eben sehr gut bei Andrew Cohen seine Klarheit, ich möchte sagen Einfachheit, so wie er es auch sagt im ersten Grundsatz, in seinen 5 Tenets oder 5 Leitsätzen, die Klarheit der Absicht. Und wo er eben sagt, einfach werden, einfach nur eines wollen. Ich finde das sehr entspannend, obwohl es natürlich ein großes Ziel ist. Aber das verstehen die Menschen, wenn ich sage, Moment mal, jetzt hier geht es zwar um das größte Gut, die Freiheit, aber wenn wir das jetzt mal ein bisschen noch an der Seite lassen, trotzdem, wie ist das? Einfach sein, eines wollen und ungeteilte Aufmerksamkeit. Mhm. Ja, so zum Beispiel, das finde ich... Das sehen die Menschen, wenn ich sage, Moment mal, jetzt...
Gut. Ist die Leitung
ja.
Wieder frei?
Ich glaube, ist die Leitung ja. Wieder frei, ja.
Oder wenn er im Grundsatz dem Gesetz der Willensfreiheit zum Beispiel beschreibt, wie es einen mächtigen Impuls, also einen angestauten Impuls gibt durch fortgesetzte falsche Entscheidungen. Mhm. Die erzeugen einen riesigen Impuls. Aber es gibt auch einen anderen mächtigen Impuls, der selbsterzeugend wirkt, wenn ich mich ans große Potenzial wende. Also wenn ich mich identifiziere mit der Kraft, dann ist auch das ein mächtiger Impuls, der wachsen kann. Ich will das nur so kurz andeuten, weil ich dann diese 5 Leitsätze wirklich ganz genial finde. Sie sind eine komprimierte Form, an sich zu arbeiten. Drittens, sieh allem ins Auge und vermeide nichts, das machen wir Psychologen pausenlos. Aber interessant war für mich zu lesen und bei Andrew Cohen zu lernen, dass er sagt, das Ego ist einfach eine Regung des Verstandes. Mhm. Und das möchte, und dieses Ego möchte das Gefühl des Getrenntseins aufrechterhalten. Zum Beispiel diese Formulierungen sind eine komprimierte Form von Schattenarbeit. Mhm. Das gefällt mir einfach sehr gut. Und die Wahrheit der Unpersönlichkeit, das hat auch in meiner Studiengruppe dann eine Art von Erleichterung ausgelöst. Mhm. Wir haben ganze Tage damit verbracht und haben uns sehr wohl gefühlt. Ja. Man musste sich nämlich nicht mehr fragen, wie geht's dir denn? Also, das ist jetzt nur also ein bisschen scherzhaft natürlich.
Ja, ja, aber es bringt trotzdem auf den Punkt, denke ich.
Und dass man eben nicht alles persönlich nimmt. Auch das wird hier verstanden in meiner Arbeit. Mhm. Und natürlich dann der Blick aufs Ganze. Und wenn das alles seinen Boden hat in einer Körperlichkeit und wir das inkarnieren oder verkörpern, das finde ich wunderbar.
Wunderbar. Ich glaube, das ist auch spannend ist im Zusammenhang des Themas, was du vorher angesprochen hast, dieser Trennung von Körper und Geist. Das hier nochmal reinzubringen, weil ich glaube, dass sich hier auch gut diskutieren lässt, was denn mit höherer Bewusstseinsentwicklung gemeint ist. Mhm. Weil, wenn wir einfach ein evolutionäres Verständnis anlegen dessen, wer wir sind und dann einfach schaut, dass unsere menschliche Existenz Teil dieses evolutionären Prozesses ist, dieses Naturprozesses, wo man kosmisch anfangen kann, biologisch anfangen kann, gesellschaftlich anfangen kann, wo immer man anfängt, das ist ein Werdensprozess, wo wir Teil davon sind und der verschiedene Schichten hat, der von der rein kosmologischen Schicht, der rein diese Schicht der Galaxien von reiner Materie oder der Schicht von Lebendigkeit, von Leben, von Biologie bis zu der Schicht, wo auch Bewusstsein anfängt, sich zu reden, hier es verschiedene Ebenen gibt, in denen sich diese Evolution ausdrückt.
Ja.
Und all das sind wir, weil wir sind sowohl Materie, wir sind Lebendigkeit, Leben, und wir sind auch Bewusstsein. Und dann die Frage nach der Integration zu stellen, Eine der direktesten Art und Weisen, sie zu stellen, ist zum Beispiel, sie nach so etwas zu stellen wie die Frage nach unserer Sexualität.
Ja.
Wie gehen wir mit Sexualität um? Weil, wenn man es auch hier ganz vereinfacht darstellt, kann man entweder Sexualität ignorieren oder so tun, als wäre es alles, oder eine Integration in einem bewussten Leben finden, wo das ein Teil davon ist, aber nicht der dominierende, sondern der dominierende Teil ist unsere Bewusstseinsfähigkeit, in der all das gehalten werden kann.
Mhm.
Und dann, wenn man das einfach in so ein paar Schlagworten sich ansieht, sieht man auch, dass es hier eine Hierarchie gibt. Weil Bewusstsein die anderen Ebenen wahrnehmen kann. Bewusstsein kann auch abspalten. Das machen wir auch oft genug. Aber ein integriertes Bewusstsein hat eine Gewahrsein von all diesen Ebenen und kann das im Bewusstsein halten. Und dann kann zum Beispiel so ein starker Lebendigkeitsimpuls wie Sexualität ein wichtiger, elementarer Bestandteil dessen sein, aber er ist nicht das letztlich Dominierende. Das letztlich Dominierende ist unsere Bewusstseinsfähigkeit, in der das alles gehalten wird. Und da ist etwas wie ein höheres Bewusstsein sichtbar, das aber integriert ist, das nicht abspaltet.
Mhm. Ja. Da wollte sich vorher jemand, glaube ich, zu Wort melden. Ich weiß nicht. Oder soll ich dazu jetzt...
Wenn du möchtest, kannst du noch darauf was sagen, sonst können wir es auch gerne jetzt das Gespräch aufmachen, ja?
Ja, vielleicht macht ihr es auf.
Okay.
Gut. Ja.
Wer sich jetzt per Telefon zuschalten möchte, ich gebe hier nochmal eben die Telefonnummer durch. Das ist die 001-219-509-8, dreimal die 2. Und der Zugangscode 529500 und die Raute-Taste. Und vielleicht ist ja auch schon jemand in der Leitung und hat sich vorher stumm geschaltet. Wenn ihr jetzt wieder die Stern-Taste und die 6 drückt, dann können wir euch hören und Dorothea kann euch hören und freut sich sicher über eure Anmerkungen, Kommentare, Fragen. Wir wissen, es ist immer ein bisschen eine Schwelle, an das Telefon zu gehen und doch sich jetzt dazu zu schalten.
Aber
wir würden uns freuen.
Wir würden uns sehr freuen, eure Stimme hier mitzuhören und einfach auch eure Reflexionen dazu mit reinzuholen.
Und ich wollte eigentlich gar nicht viel sagen, nur kurz, wie es immer wieder so berührend ist, finde ich, wenn man, also es ist so schön, das nochmal wieder neu und frisch von jemand anders zu hören, also von dir jetzt, Dorothea, in dem Falle, und immer wieder ein neuer Blick auf dieses Ganze, also auf dieses ganze Prinzip des Anguckens und des Weitergehens, und es ist unglaublich, es ist also immer wieder neue Facetten, die das ganze Bild wieder festigen und das Fundament größer machen, und ich finde es ganz toll. Danke.
Schön. Danke auch, Katrin.
Ah.
Ich glaube, die Katrin hat da was ganz Wichtiges gesagt, dass es eben komplex ist, unsere Entwicklung.
Mhm.
Entschuldigung, ich will jetzt da nicht jemandem das Wort nehmen.
Sag ruhig.
Sag das.
Ja. Dass das natürlich ein ganz wirklich komplexes ist, unsere Entwicklung, und wirklich viel, viel Arbeit braucht, dass wir uns dann aber auch wiederum immer wieder auch, wie soll ich sagen, beruhigen können im großen Ganzen. Also dass die Gewissheit, also für diejenigen, die dann eine meditative Praxis auch haben, wirklich da auch dann der Ort ist, wo sich das Viele und diese vielen Möglichkeiten ja im Grunde genommen dann zu einem großen oder beziehungsweise auch auflösen. Aber dass die konkrete Arbeit tatsächlich manchmal wirklich Vielfältigkeit erfordert.
Ja. Ich musste einfach wieder dieses eine Zitat reinbringen, das ich von der Susanne Cook heute habe. Also es ist nicht ein Zitat von ihr, sondern dass ich in der Zusammenarbeit mit ihr mal in einem Seminar von ihr zitiert gehört habe, weil es mich sehr beeindruckt und genau das anspricht, was du jetzt auch betonst und was einfach auch diese tiefe spirituelle Dimension all dessen mit anspricht. Dieses Zitat, ich weiß jetzt nicht, das ist von einem Amerikaner, aber ich weiß nicht den Namen dessen, das besagt, ich gebe keinen Pfifferling für die Einfachheit vor der Komplexität, aber ich gebe ein Königreich für die Einfachheit nach der Komplexität.
Oh.
Und da ist so viel mit angesprochen, weil das, was du mit der Vielfältigkeit gemeint hast, ist einfach, wir müssen uns diesem Leben in seiner Vielfältigkeit stellen.
Ja.
Aber da kommt etwas zusammen letztendlich, was aus einer Tiefe die Dinge zusammenhält oder wie auch immer, dass die Komplexität nicht verleugnet, aber trotzdem eine Einheit von all dem erfahrbar macht.
Ja.
Und eben nicht in der Verleugnung dessen, dass wir in einer vielfältigen Welt leben und auch diese Vielfalt in all ihren Dimensionen uns anschauen müssen. Und das, was du mit deiner therapeutischen Arbeit beschreibst, ist, glaube ich, ein wichtiger Bestandteil davon. Aber dann, dass das letztendlich diese Vielfalt auch der Ausdruck von etwas ist, was letztendlich eins ist. Und dass das nicht nur eine abstrakte Betrachtung ist, sondern eine sehr tiefe Wahrheit des Lebens.
Ja.
Ich glaube, ich möchte auch nochmal euer Gespräch hier ein bisschen umdrehen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass viele jetzt hier, die hier zuhören und am Telefon sind, es genauso empfinden auch wie ich, dass der Level, auf dem ihr gesprochen habt, sehr, sehr präzise ist und das ist ein Teil dieser Praxis und deswegen möchte ich das einfach auch mit reinbringen, einfach zu sehen, höheres Bewusstsein kommt nicht, also das habt ihr ja auch gesagt, es geht hier nicht um eine Erfahrung von einem höheren Bewusstseinsstufe, sondern wir reden von höherer Bewusstseinsentwicklung und was das auch für uns bedeutet, unsere Erkenntnis so konkret und auch simpel gleichzeitig auszudrücken. Und das ist auch meiner Meinung nach ein Teil dieses Prozesses, dass wir das, was wir schon als innerliche Erfahrung zum Teil haben, übersetzen und erklären können und uns zu eigen machen, indem wir wirklich den sprachlichen Ausdruck dazu finden. Und jeder hat ein bisschen eine andere Herangehensweise. Für den einen ist die Erfahrung zuerst da, für den anderen ist das kognitive Verständnis zuerst da. Und die Integration muss von beiden Richtungen passieren. Und damit ich möchte einfach auch jeden ermutigen, hier wirklich auch mitzureden von seiner eigenen Erfahrung, weil das ein Teil dieses Prozesses ausmacht.
Ja. Also ich würde auch gerne noch was dazu sagen.
Gerne.
Das war schon mal in einer der letzten Telefonate, wie das ist, wenn wir in einer schwierigen Situation sind, wo es mir nicht so gut geht, und das erlebe ich gerade, also von finanziellen Dingen, von Arbeitssituationen, wo ich dann so merke, ich habe diese andere Perspektive, und gleichzeitig fällt es mir dann nochmal sehr schwer, da so einen Bogen zu spannen. Also ich weiß, dass auch in der meditativen Praxis, in der ich sehr drin bin, gehe ich dann wieder zurück und fühle mich aufgehoben und gehe dann wieder raus, und es ist manchmal so sehr intensiv, die Spannung, und da bin ich doch manchmal ziemlich zerrissen, weil das dann so immer wieder kommt und ich sehe das dann wie so manchmal von außen und dann denke ich wieder, meine Güte, ist so intellektuell und so verstandesmäßig und da fehlt mir manchmal das Zug,
anpacken. Und dann habe ich das Gefühl, dieses immer im Augenblick sein, das nützt mir dann auch nichts. Ich weiß nicht, ob das jetzt so verständlich ist.
Doch, es war sehr verständlich.
Ist, was ich.
Ja. Mhm. Dorothea, ich würde gern das an dich weiterleiten.
Hi. Ja, ich hoffe, dass ich dich gut verstanden habe. Also empfinden kann ich gut, was du sagst. Und du korrigierst mich, wenn ich dich vielleicht dann doch nicht richtig verstanden haben sollte. Es hört sich so an, wie wenn es eben eine Spannung gibt zwischen dem, was du in der Meditation erfährst und auch einsiehst, und dem, was du in deinen Stimmungen, deinen Befindlichkeiten wahrnimmst. Ja?
Nee, nicht ganz. Also nicht die Stimmung, sondern wirklich die, ja, in Anführungsstrichen Tatsachen, dass Dinge schwierig laufen, arbeitsmäßig und auch so existenzielle Dinge sehr drängend gelöst werden müssen irgendwie.
Ja, jetzt bin ich da wirklich in der Zwickmühle, also wie ich da jetzt drauf eingehen soll. Also es gibt eine Dynamik in uns, die sich dann vielleicht noch eben der bewussten Wahrnehmung entzieht. Und diese Dynamik hat zu tun mit sehr tief verborgenen, also wie gesagt, tatsächlich manchmal unserer bewussten Wahrnehmung noch nicht zugänglich, mit tief verborgenen Überzeugungen, die uns schwächen. Ich möchte mal vorsichtig sagen. Also Dynamik, die da immer wieder ähnlich sich abspielt anscheinend, und das signalisiert eigentlich immer einen Teil unserer Seelenlandkarte, wo etwas, wo Überzeugungen sind, die uns klein machen, die uns schwächen oder die uns irgendwie eben lähmen. Und dem müsste man auf den Grund kommen. Also,
welche Rolle spielen da aber jetzt auch wieder mit Weber gesprochen, also diese ganzen gesellschaftlichen Dimensionen oder die, also gerade was wir haben mit Arbeitslosigkeit oder das sind ja nicht nur Überzeugungen, also damit merke ich dann, dass ich dann das alles wieder so persönlich nehme, das will ich ja gerade nicht, oder jedenfalls nicht nur, dass ich denke, das sind nur meine eigenen Muster. Weil das, glaube ich, da habe ich schon auch viel gearbeitet und denke, das kann, also es ist nicht nur das.
Naja, also sobald wir anfangen zu leiden, und zwar auf eine bestimmte Weise, nämlich so sehr persönlich leiden, sind wir irgendwie identifiziert mit irgendwas. Und jede Art von Identifikation macht uns tendenziell eng. Also man kann ja auch mit was mit, jetzt habe ich den Faden verloren, also nochmal zurück, Identifikation mit Zuständen, zum Beispiel der Arbeitslosigkeit. Da kann ich mich fragen, macht mir das ganz persönlich eben Angst, dann wäre das natürlich, dann kann ich mich damit auseinandersetzen, oder was ist da sonst zu entdecken. Aber prinzipiell möchte ich sagen, wenn wir leiden, dann hat das zu tun, dass wir uns mit dem, woran wir leiden, mit Umständen, dass wir da eine Identifikation eingehen, die uns nicht mehr erlaubt, die andere Perspektive zu halten. Also was du ansprichst, ist, dass es wie noch nicht genügend Kraft oder noch nicht genügend Kraft gibt, die Perspektive zu halten, auch im Angesicht von, jetzt nehmen wir mal die Arbeitslosigkeit.
Genau, das ist nicht so durchgängig, ne?
Das ist natürlich ein hoher Anspruch, den du formulierst, also da darf man auch mit sich freundlich bleiben und eben an so etwas auch geduldig weiterarbeiten. Aber ich meine, wir können uns auseinandersetzen mit der Frage nach identifiziert sein, und das führt uns sehr schnell sehr ab, und wir wissen nicht mehr, wo wir sind.
Ich kann dem nur zustimmen, und ich glaube auch, was du gesagt hast, dass es mit identifiziert sein und mit Perspektive, dass es wirklich auch die Schlüssel Begriffe in dem Zusammenhang sind. Was mir dazu einfällt, ist eine Geschichte, die vielleicht ein bisschen weit hergeholt scheint, aber die letztendlich meines Erachtens sehr viel hier auch klärt. Das ist nämlich Es gibt eine Geschichte von Edison, dem Erfinder der Glühbirne. Weil Edison, der Erfinder der Glühbirne, was man nicht weiß, dass der ein ganzes Leben lang an diesem Problem gedüftelt hat, wie er eine Glühbirne zustande bringt und 20 Jahre, 25 Jahre lang kläglich gescheitert ist. Und es gibt wirklich ein Zeitungsinterview mit ihm, wo er gefragt wird, wie er das überhaupt durchgehalten hat, 25 Jahre lang zu scheitern, um am Schluss dann die Glühbirne zu erfinden. Und seine Antwort finde ich einfach prägnant und die finde ich prägnant für alle Herausforderungen, weil es wirklich die Perspektive darstellt. Er hat gesagt, ich habe das überhaupt nicht gesehen, dass ich 25 Jahre lang gescheitert bin. Ich habe 25 Jahre lang Wege gefunden, wie eine Glühbirne nicht funktioniert. Ja. Und das habe ich gebraucht, um herauszufinden, wie sie funktionieren kann.
Ja, wunderbar.
Und zu sehen, es ist die Perspektive, und das hat was mit einem Bewusstsein zu tun, weil natürlich hätte auch an jedem Punkt dieser 25 Jahre lang depressiv sein können und sagen, es funktioniert nicht. Aber er hat eine andere Perspektive gehalten.
Ja.
Und zu sehen, es ist nicht der äußerliche Umstand, dass er, ich weiß nicht, wie viel 100.000 Mal hier gescheitert ist, die den entscheidenden Unterschied gemacht haben, sondern es ist sein bewusstes Verhältnis dazu, das aus ihm auch einen Edison gemacht hat. Nämlich einfach eine außergewöhnliche Gestalt in der Menschheit, die wirklich einen Beitrag geleistet hat, hier in der Technologie, aber deswegen geleistet hat, weil hier wirklich ein Fokus auf eine höhere Perspektive im Sinn, hier wirklich etwas leisten zu wollen, was er als Vision für möglich gehalten hat und sich nicht durch Widrigkeiten abbringen zu lassen. Aber zu sehen, es ist ein inneres Verhältnis, das den Unterschied gemacht hat und nicht die äußeren Umstände, die wahrscheinlich für jemanden, der sowas will und permanent scheitert, auch nicht leicht waren.
Genau, dieses innere Verhältnis, mit anderen Worten, womit hat er sich identifiziert?
Ja.
Eben nicht mit dem Scheitern, sondern er hat sich mit seiner Neugierde oder seiner Wissbegierde identifiziert. Und das hat ihn veranlasst, eben 25 Jahre lang zu forschen, bis er diese Birne dann endlich hatte.
Ja.
Also dieses innere Verhältnis hat was zu tun mit dem, womit identifiziere ich mich. Es ist einfach ein großes Thema, das wir unmöglich heute Abend wirklich total durchleuchten können, aber wer mit Andrew Cohen arbeitet, wird ja da auch ganz viel hören und das ist einfach eins der wichtigsten Dinge, über die wir uns Aufklärung verschaffen können und müssen. Wie ist das eigentlich mit dem Identifiziertsein? Pausenlos. Mit irgendwas ist man pausenlos identifiziert, mit seiner Stimmung oder mit seinem Beruf.
Ja.
Also und was so alles ist.
An dem Punkt möchte ich noch ein Wort mit reinbringen und das ist das Wort Potenzial. Da glaube ich, ist dann auch ein Unterschied für das, was ihr jetzt auch so angesprochen habt, in Bezug auf sich anzufangen mit dem Potenzial zu identifizieren, was immer schon im Bewusstsein ist. Und das Potenzial, was darin liegt, ist immer das, was jetzt noch nicht sichtbar ist. Und wir können es eigentlich ja nur in dem Moment sehen, wenn wir mal zurückschauen, auf 13,7 Milliarden Jahre Entwicklung, wo wir hier heute stehen, da sehen wir, dass da immer das Potenzial für uns schon da war.
Mhm.
Aber damit identifizieren wir uns nicht. Wir identifizieren uns immer mit diesem, was wir gerade in dem Moment empfinden. Und das macht es eng und klein. Aber das Wort Potenzial ist mir daher einfach noch sehr, sehr wichtig in dem, was du schreibst. Und ich finde es auch sehr schön, dass du vorhin eben auch diesen, oder ihr beide mit reingebracht habt, den Zusammenhang oder die Überwindung der Trennung zwischen Körper und Geist und das auch in diesem Zusammenhang mit einem Potenzial für etwas komplett Neues, auch was der Ausdruck von unserer Menschlichkeit dann sein kann, einfach zu kontemplieren nach diesem Gespräch mit euch.
Ein paar Minuten haben wir noch, also wenn noch jemand sich in das Gespräch einschalten möchte, jetzt wäre noch die Gelegenheit dazu.
Ja, hallo, hier ist Inga.
Hallo.
Hallo.
Ich habe eine Frage zu dem Thema Mitgefühl und Perspektive. Oder ich vermute, dass es einen Konflikt, auf den es so keine Antwort gibt, aber ich würde das gerne auch irgendwie diskutieren, und zwar, wie dieser Wechsel von der Ich-Perspektive gelingen kann. Denn in meiner Erfahrung oder das, was generell auch so angenommen wird, ist es ja so, dass ich das, was der andere empfindet, immer nur aus meiner Perspektive heraus auch nachempfinden kann. Durch meine ganz spezifischen biografischen Erfahrungen im Rahmen meiner Identität. Und da sehe ich die Schwierigkeit, inwieweit ich mich, ist das so eine tatsächliche, ein tatsächliches Herausgehen aus meiner Perspektive, wenn ich mich bemühe? Oder wo sind da einfach auch die Grenzen, an denen ich sagen muss, gut, so weit kann ich gehen, das kann ich erreichen durch ein erweitertes Bewusstsein, und irgendwann ist es aber auch dann nicht mehr möglich.
Ja, wer
du,
wenn du möchtest, gerne.
Also ich finde das unglaublich präzise und fein durchdacht und vor allen Dingen ganz realistisch betrachtet. Inga, ja?
Ja, genau.
Ja, das kann ich also nur hervorheben, denn so muss man auch ehrlicherweise dran gehen, dass tatsächlich das auch eine Frage ist. Denn du sagst ganz richtig, ich nehme ja meine ganze, ich habe ja trotzdem meine Geschichte, ich bin in meinem Körper, ich habe meinen Kontext, und das ist ein weiteres wichtiges Stichwort eigentlich. Natürlich bist du dann mit deinem Kontext da und versetzt dich dann ins andere hinein. Und auch da ist es wieder eine Entwicklungsfrage. Je mehr ich das tue, je öfter ich das tue, je mehr ich auch dann entdecke, oh, das habe ich auch in mir, was ich da gerade im anderen sozusagen erfahre oder mitempfinde, umso mehr erweitere ich meine Grenzen und umso mehr kann ich in Zukunft mich vielleicht noch tiefer in die andere Perspektive, in den anderen, in die andere Position hinein vertiefen. Also das ist ganz wichtig, da auch ehrlich mit sich zu sein und nicht zu glauben, man hätte vielleicht jetzt da tatsächlich irgend weiß Gott was Tiefes im anderen erforscht, sondern sich wirklich zu sagen, aha, ich gehe da mit meinem Kontext rein und bemerke auch, was es mit mir macht und vor allen Dingen, was ich davon auch bin. Und das ist die Erweiterung. Also dass man das Perspektiven ändern oder wechseln eben immer auch als einen Entwicklungsweg oder Entwicklung von erweitertem Bewusstsein nimmt. Habe ich das irgendwie verständlich machen können, was ich meine?
Ja, das hilft mir, glaube ich, sehr weiter, wie ich verstanden habe. Einfach die Erfahrung der eigenen Begrenztheit und vielleicht auch Erkenntnis der eigenen Muster in der persönlichen Perspektive, ja, indem ich mich in den anderen, in die andere Person einfühle. Und dadurch wiederum eine Veränderung meines Bewusstseins, wenn ich erfahre, wo sind die Grenzen, weil ich mit dem anderen versuche mitzufühlen.
Wunderbar, ja. Toll. Kann ich nichts mehr hinzufügen.
Please note that your conference will expire in 10 minutes.
Okay.
Die Technik hat uns gesagt, es ist 9 Uhr.
Ich glaube, es ist auch ein guter Zeitpunkt, um hier zum Schluss zu kommen. Es war wirklich sehr spannend, so deine Perspektive zu hören, Dorothea. Und einfach auch das Thema, das du hier sehr stark reingebracht hast, Überwindung von Spaltung.
Ja.
Und das ist ja auch sehr stark das Thema, mit dem du arbeitest. Und ich glaube, man kann es kaum an etwas besser festmachen als die Spaltung zwischen Körper und Geist. Aber zu sehen, dass Bewusstseinsentwicklung einfach damit zu tun hat, Begrenzungen zu überwinden.
Ja.
Ich glaube, das ist das, was wir auch von dem Gespräch mit dir hier am stärksten mitnehmen. Und herzlichen Dank dafür.
Ja, vielen, vielen Dank, Dorothea. Vielen Dank, dass du dir auch diese Zeit genommen hast hier heute. Nicht nur für die Qualität des Gesprächs, auch für deine Zeit. Und wir freuen uns auf weitere Gespräche mit dir in dieser oder anderen Formen. Ich bin sicher, wir bleiben in Kontakt. Und vielen, vielen Dank für alle Teilnehmer heute Abend auch und auch für eure Beiträge.
Und wir freuen uns nächste Woche das Gespräch weiterführen zu können.
Ja, darf ich auch noch vielen Dank sagen und auch sagen, dass ich das sehr wertschätze, dass ihr euch so einsetzt und für diese Gespräche, die ihr immer führt, bin ich immer sehr dankbar. Also auch ich, herzlichen Dank, es hat mich auch erweitert.
Danke.
Ja, alles Liebe.
Alles Liebe.
Alles Liebe.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Tschüss.